NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. Juli 1568. Der Todestag des spanischen Infanten Don Carlos.
Im Palast des Erzbischofs zu Alcalá de Henares. Ein Sonntagmittag im April des Jahres 1562.
Don Carlos lief einem jungen Mädchen hinterher, Tochter eines Palastwächters. Und man weiß bis heute nicht genau, wie es passierte. Jedenfalls ist Don Carlos gestolpert und Kopf über eine Treppe hinuntergestürzt und wäre dann fast gestorben.
Precisamente de perder la vida.
Er hatte Probleme von dem Tag an, als er geboren wurde. Er kam mit Verhaltensstörungen auf die Welt. Er hatte große Probleme mit seiner Identität. Er sprach von sich in der dritten Person, ein Kind von 3 Jahren. Er sagte, das Kind hat Hunger oder das Kind möchte gehen. Aber er sprach so, als ob er gar nicht wüsste, dass es dabei um ihn selbst geht.
Als drittes Werk in der Reihe die klassische Bühne des Westdeutschen Rundfunks hören Sie Don Carlos, dramatisches Gedicht von Friedrich Schiller. Wir beginnen.
Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende.
Es gibt eine ganze Reihe von künstlerischen Werken über ihn, wie die Oper von Verdi oder den Don Carlos von Schiller, aber es sind keine historischen Arbeiten. Es stimmt schon, dass Don Carlos' Leben sehr tragisch war, aber wie Literaten darüber geschrieben haben, das war reine Dichtung.
Fernando Bruquetas ist Historiker an der Universität von Las Palmas auf Gran Canaria. 2016 hat er seine Forschungen zu Don Carlos veröffentlicht. Es ist die erste umfassende Biografie über das kurze Leben des Prinzen von Spanien, dem unglückseligen Sohn Philipps II.
Die wenigen Dinge, die bei einigen Historikern auftauchen, die sich mit Don Carlos beschäftigt haben, sind fast immer verzerrt. Sie haben sich darauf beschränkt, das zu wiederholen, was die schwarze Legende erzählt über die Regierungszeit Philipps II., dass er seinen Sohn eingesperrt und getötet hat.
Die Schwangerschaft der Prinzessin verlief gut und gestern um Mitternacht, unserem Herrn sei Dank, hat sie einen Jungen zur Welt gebracht. Auch wenn die Geburt schwer war, sie dauerte 2 Tage, geht es ihr gut.
Schreibt Prinz Philipp von Spanien an seinen Vater Kaiser Karl V. am 8. Juli 1545. Doch die 16-jährige Prinzessin Maria Manuela stirbt nur einige Tage später am Kindbettfieber.
El padre. Und der Vater hat sich erst einmal in ein Kloster zurückgezogen. Aber man muss auch bedenken, dass Philipp II., als er Vater wurde, erst 17 Jahre alt war. Er hat sich das Kind nicht angeschaut. Später schon, aber das war so, als hätte er ein Arbeitstreffen und die Pflicht, das Kind zu sehen. Denn für ihn war das Kind schuld am Tod seiner Ehefrau, die ein junges, sehr hübsches Mädchen gewesen war, in das Philipp sich sehr verliebt hatte.
Don Carlos wächst ohne Eltern auf. Doch das ist in den Königshäusern in jener Zeit nichts Unübliches. Philipp reist an der Seite seines Vaters Karl durch das riesige Reich, in dem, wie man sagt, die Sonne nicht mehr untergeht. Don Carlos wird in die Obhut seiner Tante Johanna gegeben und in die einer Hofdame, Leonor de Mascareñas.
Mein Sohn hat seine Mutter verloren. Ihr werdet Mutterstelle an ihm vertreten und ihn halten wie euren Sohn.
Später wird man sagen, an all dem Unglück im Leben Don Carlos sei vor allem die lasche Erziehung der Frauen schuld gewesen. Don Carlos ist krank und schwächlich. Schon als Kind infiziert er sich mit Malaria. Zeit seines Lebens muss er immer wieder tagelang das Bett hüten, weil ihn Fieberkrämpfe schütteln. Er lernt spät sprechen und er ist Linkshänder.
Zu einer Zeit, als man das mit dem Teufel gleichsetzte, mit Hexerei, mit allem Übel. Man muss sich das vorstellen, der Sohn des wichtigsten Monarchen der damaligen Zeit, der sein Erbe sein würde, der war offenbar vom Teufel berührt worden.
Doña Leonor de Mascareñas band ihm die linke Hand auf den Rücken.
Aber es nützte nichts. Er blieb Linkshänder.
Auf die Botschafter am Hof machte er einen verschrobenen Eindruck. Er hinkte, er war klein, aber er hatte ja auch die ganze Zeit die linke Hand auf dem Rücken gebunden.
Prinz Don Carlos ist 12 Jahre alt. Er zeigt Anzeichen eines grausamen Charakters. Man erzählt sich, dass es für ihn ein Vergnügen sei, Hasen und Kaninchen bei lebendigem Leib zu braten. Er ist für sein Alter unglaublich cholerisch und absolut starrköpfig.
Er hatte wirklich große Probleme, die auch mit seiner Erziehung nicht besser wurden. Und am Ende hat er sich dann, in Anführungszeichen, in ein Monster verwandelt.
Im September 1559 kehrt Philipp II. Zurück nach Spanien. 14 Jahre ist er im Ausland gewesen. Seit der Abdankung seines Vaters 1555 regiert er Spanien. Die zweite Ehe mit Maria Tudor von England bleibt kinderlos. Als sie Ende 1558 stirbt, kehrt Philipp aus England für immer zurück an den Hof in Kastilien. Sein inzwischen 14-jähriger Sohn ist ihm fremd.
Der arme Don Carlos. Manchmal verkleidete er sich, klebte sich einen künstlichen Bart an und ging auf die Straße mit seinen Freunden. Und bei einem dieser nächtlichen Spaziergänge kippte jemand einen Nachttopf aus dem Fenster auf die Straße, so wie das damals üblich war. Allerdings vergaß er zu rufen, Wasser kommt. Und die Exkremente trafen den Prinzen. Und Don Carlos verlangte, dass derjenige, der den Nachttopf entleert hatte, getötet und sein Haus in Brand gesteckt werden sollte. Und dann haben ihn seine Freunde einfach angelogen und behauptet, dass schon ein Priester in das Haus gegangen und der Betreffende bei einer Teufelsaustreibung gestorben sei. Und Don Carlos hat das geglaubt und sich dann wieder beruhigt.
Don Carlos ist ein unberechenbarer Mensch. Wutausbrüche sind an der Tagesordnung. Er ist von sich selbst überzeugt, stolz und überheblich. Und er lebt über seine Verhältnisse. Gibt Unmengen an Geld aus für Schmuck, Teppiche, Uhren, Bücher, Gemälde. Seine Apanage reicht längst nicht mehr für all diesen Luxus. Er leiht sich Geld auch bei den Fuggern. Im Dezember 1559 macht Philipp II. Ihn offiziell zu seinem Thronerben. Don Carlos träumt von einem eigenen Königreich.
Und was ist passiert? Die Ambitionen von Carlos vertrugen sich überhaupt nicht mit den Vorstellungen seines Vaters. Und die beiden gerieten aneinander. Don Carlos wollte unbedingt regieren. Ob nun die spanischen Niederlande oder irgendein anderes Königreich. Aber Philipp II. War mittlerweile davon überzeugt, dass Don Carlos nicht fähig sei, ein Königreich oder ein Land zu regieren.
Und dann ist da noch die Geschichte mit Elisabeth von Valois. Don Carlos ist 3 Jahre alt, als sie einander versprochen werden.
Aber sie kannten sich natürlich nicht. Und als Philipp II. Dann Witwer geworden war, hat er einfach beschlossen, Elisabeth zu heiraten. Immerhin war Philipp zu der Zeit ein sehr attraktiver Mann.
1560 heiratet Philipp Elisabeth von Valois, die Tochter Heinrichs II. Von Frankreich und Katharina von Medici. Angeblich soll Don Carlos eifersüchtig auf seinen Vater gewesen sein. Friedrich Schiller hat es ihm so angedichtet.
Diese Geschichte von der Liebe zu Elisabeth ist vollkommen erfunden. Es ist eine Fiktion, nicht mehr. Es stimmt einfach nicht.
Der Vater schmiedet neue Hochzeitspläne für seinen Sohn. Don Carlos wird seine Cousine Anna von Österreich heiraten. Carlos kennt sie zwar nur von einem Porträt her, aber er soll sich auf der Stelle in sie verliebt haben.
Entweder ich heirate die oder keine.
Doch wie so vieles im Leben des unglückseligen Don Carlos, geht auch das am Ende daneben.
Er hat sich schwer am Kopf verletzt,
schreibt Philipp einige Tage nach dem schrecklichen Unfall im April 1562. Don Carlos, der einzige Sohn und Thronerbe des damals mächtigsten Regenten der Erde, liegt im Koma.
Der Schlag auf den Kopf war so schlimm, dass man den Schädel öffnen musste. Dadurch stieg das Fieber wieder an und es wurde alles nur noch schlimmer. Er war in großer Gefahr.
Und dann fiel ihnen ein, dass es in Alcalá de Henares ja die Reliquien eines Franziskanerbruders gab, Diego de Alcalá. Der Körper dieses Mönchs war nahezu unversehrt, obwohl er schon 300 Jahre tot war. Und Philipp II. Sagte, gut, die Medizin kann nichts mehr ausrichten, also legen wir die Reliquie ins Bett zu Don Carlos. Und am nächsten Tag war er auf wundersame Weise geheilt.
Milagrosamente sano.
Er hat dann den Unfall einigermaßen überstanden, aber ein Schlag auf den Kopf und eine Schädelöffnung und nach einem Monat im Koma bei der Medizin der damaligen Zeit, also so richtig hat er sich davon nie wieder erholt.
1564 nehmen die Unruhen in den spanischen Niederlanden zu. Der Protestantismus breitet sich weiter aus. Philipp will entschlossen dagegen vorgehen.
Ich würde eher vorziehen, 1000-mal das Leben zu verlieren, als eine einzige Änderung in Religionssachen zu gestatten.
Felipe II encarnaba el catolicismo.
Philipp II. Verkörperte den Katholizismus.
Ihr sollt wissen, dass mein Vater nach Flandern reisen wird. Und ich bin entschlossen, ihn dorthin zu begleiten.
Doch Philipp verschiebt die geplante Reise immer wieder. Schließlich macht sich eine Delegation aus den spanischen Niederlanden auf den Weg nach Madrid. Wahrscheinlich trifft sie sich auch mit Don Carlos. Auf einmal macht das Gerücht die Runde, dieser sympathisiere mit den Aufständischen. Dafür, sagt der Historiker und Don Carlos-Biograf Fernando Bruquetas, gibt es keine Belege.
Denn die gesamte Korrespondenz mit den Aufständischen ist verschwunden. Und auch in den Niederlanden lassen sich keine Belege finden. Deshalb denken wir, dass dieser Vorwurf eine Lüge war.
Umsonst essen und der Erstgeborene sein.
Mit diesen Worten beklagt Don Carlos sein Schicksal. Er ist schon 19 und noch immer hat sein Vater ihn nicht mit Regierungsaufgaben betraut.
Er hat sich nach seinem Unfall sehr seltsam verändert. Es waren immer Leute an seiner Seite, die aufpassten, dass er keine Dummheiten machte. Und dann, eines Tages, wollte er seinen Vater ermorden.
Offen bekennt Don Carlos, seinen Vater zu hassen. Er spricht mit seinem Freund Don Juan de Austria, dem illegitimen Sohn Karls V., darüber. Und der verrät ihn.
Er sagt es nicht konkret, aber er erzählt Philipp, dass er davon überzeugt ist, dass Don Carlos entweder mit den Rebellen nach Flandern fliehen oder ihn sogar umbringen will.
Am 18. Februar 1568, kurz vor Mitternacht, trifft sich Philipp II. Mit einem Teil seines Staatsrates. Sein Entschluss ist gefasst. Er lässt die Türen der Gemächer seines Sohnes versperren.
Will Eure Majestät mich töten oder gefangen nehmen?
Weder das eine noch das andere. Bleibt friedlich, Prinz, und geht zu Bett. Das hier geschieht nur zu eurem Besten und für eure Heilung.
Philipp schrieb Briefe an den Papst, an seine Schwester, an verschiedene Monarchen in Europa, dass es ihn sehr schmerze, ihnen mitteilen zu müssen, dass er seinen Sohn für unfähig halte, zu regieren und dass das einzig Richtige gewesen sei, auch gegen seine Gefühle als Vater, den Sohn ins Gefängnis zu stecken.
Tötet mich, Eure Majestät, und nehmt mich nicht gefangen.
Philipp II. Dachte, dass Don Carlos dadurch wieder zur Vernunft kommen würde oder dass er zumindest in Gefangenschaft keine weiteren Dummheiten würde anstellen können. Aber das hat er trotzdem gemacht. Er wollte, dass man ihm Schnee aus den Bergen brachte. Das Eiswasser war das Einzige, was er trank. Dann trat er in den Hungerstreik, dann aß er wieder maßlos und es ging ihm immer schlechter. Und das alles hat am Ende dazu geführt, dass er kollabiert ist und im Gefängnis starb. Seine Eltern waren Cousin und Cousine, und zwar sowohl von mütterlicher als auch von väterlicher Seite her. Sie waren also gleich zweifach Cousin und Cousine.
Diese Blutsverwandtschaften sind bei den Habsburgern seinerzeit üblich. Schlechte Gene, so heißt es später, hätten nicht nur zu der sogenannten Habsburger Unterlippe, dem vorspringenden Kinn, geführt.
Man glaubt heute, dass einer der Gründe, warum diese Thronfolge alle ein bisschen merkwürdig im Kopf waren, auch darauf zurückzuführen sein könnte. Dass sie alle ein bisschen verrückt waren und dass diese schlechten Gene für diese Verrücktheit oder den Größenwahn verantwortlich waren, die dann in die Oper und die Literatur einflossen.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an Don Carlos, der heute vor 450 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.